Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Denkt ihr gerade auch immer ganz oft drüber nach, dass jetzt bald Weihnachten ist, dass der Winter kommt, dass alles matschig ist, dass alles eklig ist, die Blätter fallen von den Bäumen, eigentlich ist doch alles trist. Und ist es dann nicht schön, dass man einmal in der Woche so eine Verabredung hat wie einen Golf-Podcast, man sich trifft und einfach diese ganze Scheiße, die einen so runterzieht, dass man das einfach beiseite legen kann?
Es ist ein Traum.
Ist das nicht schön?
Es ist ein Traum. Deswegen, ich gehe auch nicht mehr raus. Ich habe die Gardinen zugezogen, die Rollläden unten. Und ich habe bei mir über Spotify nur so Zwitschergeräusche von Vögeln angemacht. Damit ich da so ein bisschen aus diesem Mut rauskomme.
Hm. Ja, es gibt ja auch nichts Besseres, als eigentlich Indoor zu sein, aber sich über Spotify, Musik-Playlisten quasi die Atmosphäre von draußen zu holen. Das ist wie, wenn man auf Kopfhörern irgendwie Geräusche von dem Bach laufen lässt. Und da muss man gar nicht rausgehen, weil man kann halt auf dem Sofa sitzen dabei.
Oder im Auto Flugzeuggeräusch anmachen. Das macht auch plötzlich eine ganz andere Atmosphäre. Du fährst auf der Autobahn und hast einen Düsenjägerlärm um dich rum. Nein, überragend. Nein. Wenn du da noch einen Helm aufziehst und eine geile Brille, dann bist du einfach Maverick.
Also in anderen Worten, genau so, Zille. Genau so machen wir.
Vielleicht wäre das auch die Lösung für Flo's Flugangst. Wenn du dich immer mehr an das Geräusch gewöhnst, wenn dieses Flugzeuggeräusch dein täglicher Begleiter ist, lieber Flo, vielleicht wäre dann auf einmal alles erledigt.
Du meinst, dass ich dann so nach dem Geräusch dürste, dass ich sofort in das Flugzeug gehen möchte?
Ja.
Oder wir überreden irgendeinen Lufthansa-Piloten, dass der im Flugzeug Autogeräusche anmacht, dass du einfach völlig verarscht wirst, dass du es gar nicht merkst. Das ist die Lösung.
Ich habe einen Lufthansa-Pilot als Schüler.
Na guck, frag ihn mal.
Mit dem könnte ich mich mal austauschen diesbezüglich.
Ja. Ja. Du wirst völlig vereiert. Völlig nur über Geräusche. Du kriegst halt so eine Schlafbrille auf für die Zeit und dann sagt er, oh, der springt heute aber wieder ganz komisch an.
Der 27-Jährige.
Oder er hupt zwischendurch immer, ey Arschloch, fahr mal schneller. Irgendwie so. Dass du immer das Gefühl hast, du bist egal. Ach, das können wir auch an einer anderen Stelle irgendwie nochmal ausführlich besprechen. Herzlich willkommen. Es ist Folge 292 hier von Tee Time, der Golf-Podcast. Viele Themen. Heute dreht sich mal alles nicht so um die aktuellen Tourgeschehnisse. Das holen wir alles ausführlich nächste Woche nach. Es gibt viele Dinge, die auf diesem Golfplaneten passiert sind, über die wir einfach mal so im Allgemeinen sprechen müssen. Wir freuen uns alle zum Beispiel auf den Ryder Cup nächstes Jahr. Wir haben in der letzten Folge ausführlich über Sergio Garcia gesprochen und dieses ganze Gedöns. Spielt er nicht? Darf er nicht? Will er nicht? Egal. Die große Frage ist, wollen wir eigentlich da alle hin? Bei den Ticketpreisen, habt ihr das gelesen?
Wie?
Sind die eigentlich verrückt?
Was wollen die?
$750 kostet ein Tagesticket.
Ach, ich dachte schon direkt, meine erste Intuition war, es geht ja für 3 Tage.
Nein, das ist ein Tagesticket. Das ist ein Ticket, wo du quasi 37 Kilometer entfernt parken musst. Dann läufst du quasi zu den Grounds, ja?
So wird's
dann lohnt sich aber jetzt langsam, wenn du es so siehst, was du für einen Trip da machst, dann ist es wieder gerechtfertigt.
Dann darfst du quasi auf die Anlage, dann darfst du zur Driving Range, zum ersten Abschlag für die Atmosphäre und das war's. Und dann bis 15 Uhr musst du wieder drunten sein.
Ja, und du musst halt um 4 Uhr morgens schon da sein.
Das ist so.
Damit du überhaupt irgendwie was mitkriegst.
Richtig.
Kennen wir ja
außer
aus Rom.
Man hat eine Media-Akkreditierung.
Ja, aber die haben wir noch nicht. die Gesichter unserer HörerInnen wollte ich jetzt gerade irgendwie nicht sehen. Okay, also ja, das ist letzte Woche veröffentlicht worden für den Ryder Cup 2025. Die PGA of America hat rausgehauen, was sie will, wenn du da dabei sein möchtest. Also es lohnt sich irgendwie, bei den Einspielrunden kostet das, also Dienstag, Mittwoch, 255 bis 423 US-Dollar.
Das ist ja
weiß ich nicht, was da dazwischen passiert. Aber wer halt jetzt so die echten Matches sehen will, $750.
Pro Tag.
Pro Tag.
Das heißt,
wenn du jetzt sagst, hey, ich gehe mal mit meiner Familie oder keine Ahnung, so, ich sage jetzt mal, wir fliegen von Frankfurt, dann buchen wir uns zu viert in ein schönes Hotel in New York City ein, machen uns eine schöne Woche da. Du lieber Himmel. Also
da reden wir von 20.000 Dollar oder Euro.
Ich habe übrigens
ja,
gerade...
Sorry Bernd, aber doch, das sind ja dann die Zahlen. Also sagen wir mal, du willst einfach nur Freitag, Samstag, Sonntag zuschauen an den 3 Tagen. Ja, und das ist pro Tag $750. Dann kommen wir ja pro Person bei 2.250 US-Dollar raus. Zuschauen. Wenn du sagst jetzt mit der Familie... plus Frau und zwei Kinder oder Partner und zwei Kinder oder was auch immer, dann sind wir ja jetzt schon allein bei 10.000 US-Dollar. Dann müssen die ja jetzt rüberfliegen zu viert. Ja, dann die Hotels, wenn da der Ryder Cup stattfindet, werden bestimmt nicht sagen, ach Gott, wir machen das jetzt mal ganz lieb und nett für alle und wir machen anstatt den normalen Preis nur einen halben Preis, das ist ja dann garantiert mal zwei. Dann müssen die ja auch essen und die werden garantiert nicht nur von Donnerstag bis Sonntagabend da sein.
Ja gut, stimmt.
Also es geht dann schon ziemlich schnell in Richtung 20.000 US-Dollar.
Aber vielleicht gibt es natürlich für Kinder einen ermäßigten Preis von 6,99 pro Tag. Das kann ja sein.
Das kann
und dann wäre es viel
günstiger. Nee, da hast du recht, Philipp. Dann sind wir jetzt, da hast du recht, Bernd. Da sind wir dann am Ende nur bei, ja, so weit kann ich jetzt nicht rechnen.
Ich habe mich übrigens schon mal gerade orientiert auf Google Maps. Bethpage Black, weil ich überlege gerade, wo man da wohl parken muss.
Ja, 37 Kilometer entfernt.
Ja, also.
Ich glaube,
also
du musst in New York.
New York
parken
ist ja schon ein Stück in. Oh Gott.
Du musst dann Flieger.
Dann würde ich empfehlen, Zille, sollten wir dort sein, sollten wir zumindest in Brooklyn wohnen. Weil dann sind wir schon auf der richtigen Seite vom Fluss.
Mhm.
Weil das ist ja nach Osten raus. Hier auf, was ist das hier? Long Island. Ja, Long Island, genau, mitten in Long Island. Und übrigens, Bethpage, was schätzt ihr, wie viele Plätze gibt es da, ohne zu googeln?
3.
1, 2, 3, 4.
Gott, die Zählkette reicht nicht aus.
Sag mir jetzt nicht, dass das größer ist als Bad Griesbach. Dann
nein, also,
ja
es
aus.
Sind, also ich sehe jetzt auf Anhieb schon mal direkt den Bethpage Yellow, Blue, Red, Black, Green. Ja, also es sind mindestens mal 5, glaube ich.
Okay.
Vielleicht sogar eher 6. Und wenn man auf Google Maps schaut, da sind wirklich sehr, sehr viele Golfbahnen. Das schaut ein bisschen aus, wenn man nach Belek reinzoomt, Türkei.
Okay, ja, da ist ja auch irgendwie Nonstop-Golfplätze.
Also man kann da viel Golf spielen, auf jeden Fall.
Also es gab jetzt auch ein paar Meldungen, übrigens einfach nur mal zum Vergleich. Als der Ryder Cup das letzte Mal in Amerika stattgefunden hat, waren Tickets selbst auf dem Schwarzmarkt für weniger als die Hälfte zu bekommen. Also die haben jetzt da schon richtig zugelangt da drüben. Und ein schöner Satz auf XX-Twitter von diesem Kevin van Valkenburg, von diesem No Laying Up, der hat getwittert: Ich möchte schon mal jetzt festhalten, wenn Europa in Bethpage gewinnt, weil sich das Publikum aufgrund der horrenden Eintrittspreise in höfliche Langweiler verwandelt, wird dies als massives Eigentor in die Geschichte eingehen. Also der sagt quasi, wenn da nur Multimillionäre stehen mit ihrem Champagnergläschen in der Hand, die keine Stimmung machen, weil es zu teuer ist. Und wir dann verlieren, dann haben wir ein Problem. Ist ja auch was dran. Aber wie kann man, ich weiß schon, der Ryder Cup ist für die European Tour wie auch natürlich für die amerikanische Tour schon so ein bisschen ein Kontovollmacher. Das wissen wir ja auch. Und damit wird viel Geld verdient. Auch das wissen wir. Aber so zuzulangen, damit machst du doch echt wieder ganz viel zu, weil ist der Ryder Cup nicht so ein Event, wo vielleicht auch normal, also wo Leute hingehen, die mit dem Golf jetzt erstmal nicht so viel zu tun haben, weil sie es im Fernsehen mal gesehen haben, weil sie einfach sagen, hey, das ist ein Riesen-Event, da gehen wir mal hin.
Ich meine, das ist ja nicht nur im Golf so, ne? Ich meine, Jens, da kennst du dich viel besser aus, was inzwischen Fußball-Ticketpreise bei sehr großen Spielen, ich meine, die entwickeln sich ja auch nicht in eine tolle Richtung. Oder wenn ich gehört habe, was die Tickets für Olympia teilweise gekostet haben in Paris. Das war ja auch abartig. Das ist jetzt schon nochmal eine neue Höhe beim Ryder Cup, finde ich. Aber klar, und vor allem, wenn man überlegt, dass, ich will es jetzt nicht hochrechnen, weil ich nicht genau weiß, was für viele Zuschauer wir da erwarten, aber ich meine, das ist ja so eine Geldmaschinerie, dieser Ryder Cup, aber nicht unbedingt wegen der Ticketpreise. Der Merchandise, TV ist ja eigentlich, ich sag mal, das große Ding oder halt die Sponsoren in irgendeiner Form, die da mit drin sind, aber die Ticketpreise sind on top, aber das ist jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, nicht die Haupteinnahmequelle, weil von den Summen, von denen wir da reden, da sind ein paar Millionen ja fast schon egal.
Ja. Oh, es ist so ein bisschen, es entwickelt sich halt Richtung Super Bowl, würde ich jetzt fast mal behaupten. Also das sind halt die Super-Events, Fußball-WM, Fußball-EM, dann halt der Super Bowl, der Ryder Cup, die Olympischen Spiele. Kann ich alles irgendwo verstehen, dass das jetzt einfach ein Medienspektakel vor dem Herrn ist? Aber wenn du da gar nicht mehr hin kannst, weil es einfach so teuer ist, also ganz ehrlich, da würde ich als Normalo eher gucken, ob ich in irgendeine geile Bar komme, wo es halt cool übertragen wird. Da ist genauso geile Stimmung, da kann ich mir trotzdem ein paar Bier reinpfeifen. Okay, in New York ist es jetzt so oder so nicht günstig, aber dann muss ich nicht an Abschlag 1 stehen und $750 hingelegt haben, weil dann kommt ja noch, also wir erinnern uns, was haben wir in Rom für ein Bier bezahlt?
11 Euro.
Yeah, so.
Und es war nicht mal so gut.
Und das war. Ja, komm, nach dem 6.7. war es okay.
Ja, dann war es sehr gut, ja.
Aber ja, klar, aber dann, du willst ja diese Feier, du willst diese Party, so, dann nimmst du das natürlich auch mit, weil du ja eigentlich weißt, vielleicht mache ich das einmal oder wenn du in Rom dabei warst, weißt du nicht, ob du, dann nimmst du dir ja nicht vor, geil, in 2 Jahren müssen wir alle nach New York. Das sagst du wahrscheinlich mal nach dem 12. Bier. Aber ob du es wirklich machst, ist wieder eine andere Frage. Das heißt, du machst ja solche Sachen nicht jetzt so oft. Also nimmst du das schon sehr speziell wahr. Aber wenn du dann jedes Mal das Gefühl hast, danach bist du pleite und lebst auf der Straße, das ist ja auch nicht cool. Ja. Also irgendwo müssen wir uns da schon mal in der Mitte treffen, finde ich.
Also ich finde, dass es inzwischen auch über Bord gelaufen ist, wenn das die Preise sind. Wenn wir dann davon ausgehen, dass dann vielleicht auch ähnliche Preise wieder in Europa sein werden. Weil ich meine, der Ryder Cup wird ja auch teilweise immer so genutzt als dieses Vehikel für Grow the Game. Ja, also wir wollen diesen.
Ja, da kommt der Satz wieder, schön.
Genau, da ist er wieder, Grow the Game. Und diese Preise sind ja gar nicht im Sinne von Grow the Game, ne? Weil das halt einfach einen ganz großen Teil von Spielern irgendwie ausschließt. Und wir alle sind ja eigentlich darin bestrebt, gerade auch eben in Deutschland, diesen Sport eben nicht so nur den Reichen vorbehalten zu lassen, dass da kein finanzieller Selektor dabei ist, sondern im besten Fall das irgendwie zugänglich zu machen für alle. Und das schließt halt einfach ganz viele aus. Und der Ryder Cup ist ja eben so das große Vehikel neben den Olympischen Spielen, auch Leute dafür zu begeistern. In unserem Umfeld haben wir doch einige gehört, vielleicht nicht Golfer, also auf jeden Fall auch Nicht-Golfer oder Anfänger, die den Ryder Cup in Rom gesehen haben und gesagt haben, hey geil, genau das. Ja, das sind die Emotionen. Genau das ist auch ein weiterer Grund, warum ich jetzt mit dem Golf vielleicht weitermachen möchte oder auch vielleicht in Richtung Mannschaften gehen möchte, in Richtung DGL oder was auch immer. Und dass dieses Vehikel dann so krass, ja, finanziell selektierend wird, finde ich dann irgendwie auch ein bisschen doof. Ich meine, du hast es richtig dargestellt. Es gibt auch Interessen auf der anderen Seite, Zille, gerade die Touren, die halt sagen, hey, wir brauchen die Kohle, um eben die Turniere subventionieren zu können. Ja, gerade auch in der Corona-Zeit war die DP World Tour sehr darauf angewiesen, dieses Geld zu haben, damit sie eben die abspringenden Sponsoren kompensieren konnte, um weiterhin Turniere stattfinden zu lassen. Das ist schon klar. Und die USPGA Tour, die ja eigentlich so gefühlt unendliche Sparkonten hat, braucht ja aber auch trotzdem die Kohle, weil sie halt immer noch in diesem Zwist steht mit der LIV Tour und versucht dagegen anzuhalten, um ihre Position stark zu halten in den Verhandlungen. Ja, deswegen die USPGA. Ich glaube, dass in diesen Preisen auch ein bisschen dieses PGA-Tour-Bedürfnis ist, hey, ich brauche wieder Kohle, damit ich in den Verhandlungen stärker auftreten kann gegenüber der LIV-Tour. Ich glaube, das ist da auch mit drin.
Könnte doch einfach Sergio Garcia jetzt so eine Strafe von 15 Millionen aufbrummen und dann die Ticketpreise wieder dafür ein bisschen günstiger machen. Aber andere Idee. Blöd ist natürlich, das ist natürlich jetzt eine perfekte Vorlage für die europäische Seite, beim nächsten Ryder Cup zu sagen, ey, die Amerikaner haben 750 bezahlt, dann können wir jetzt auch sagen, 500, 600, hat ja irgendwie funktioniert. Fände ich jetzt aber irgendwie auch vielleicht die falsche Reaktion. Aber natürlich, es wird nicht günstiger, es wird wahrscheinlich eher teurer. Wir werden es beobachten und hoffen wir mal, dass wir eine Akkreditierung kriegen, dass wir euch da auch live vor Ort dann berichten können und dann auch mal fragen können, hey, wie fühlst du dich an diesem teuren Tag hier auf der Anlage?
Wie schmeckt das 15-Dollar Bier, 03 Bier?
Ja. Oh, ich will gar nicht wissen, wie viel das Bier da kosten wird. Oh Gott.
Und ich glaube, das Bier schmeckt noch schlechter.
Das schmeckt schlechter dann, ja.
Ja, in Italien hat es ja zumindest so, also es war jetzt nicht so schlecht, komm, lass wir es mal so stehen.
Nein, das ist halt so, das ist halt, ich finde, kennt ihr das, wenn man irgendwie so auf öffentlichen Veranstaltungen ist oder Festivals oder Sportevents, es gibt ja immer diese, es gibt diese klassischen Plastikbecher, 04 ist das ja meistens, glaube ich, und dann ist da Bier drin. Und irgendwie in Kombination mit dieser Stimmung und Atmosphäre und diesem Plastikbecher schmeckt es immer gleich. Oder?
Das Plastikbecher-Stimmungsbier.
Das Event Plastikbecher-Stimmungsbier schmeckt irgendwie immer gleich, egal was drin ist. Und deswegen, ja, hast du recht, ist es fast schon egal.
Ja.
Und wenn es kalt ist, kann man alles trinken, das wissen wir ja sowieso.
Aber apropos Bier, auch das hatten wir kurz thematisiert in der letzten Folge. Da hat er ganz stolz erzählt, dass er sich mit einem Bier belohnt hat nach den harten Prüfungstagen in Bad Griesbach. Heute können wir festhalten, es hat sich noch doppelt, dreifach, fünffach, 28 Milliardenfach gelohnt. Auch hier werden die Ticketpreise für eine Golfstunde ab sofort sehr horrend werden, denn er hat tatsächlich bestanden. Und zwar mit Sternchen oder so ähnlich.
Mit Auszeichnung.
Oder mit
Weißt du, so wie damals in der Grundschule, wenn du etwas gut gemacht hast, dann hast du so einen Marienkäferstempel bekommen.
Mm. Die Marienkäfer.
Oh. Und dann noch so ein Kommentar, weißt du, so Käfer, Marienkäfer, das hast du toll gemacht, Bernd.
Ja, so war's. Also ja, ich hab bestanden. Und auch mit einer besseren Note, als ich es gedacht hätte, muss ich tatsächlich sagen.
Du lieber Himmel.
Aber ja, es gibt ja auch mal positive Überraschungen. Und insofern bin ich sehr glücklich.
Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal.
Dankeschön. Ich werde voll
lieb. Was passiert denn da jetzt eigentlich? Kriegt man da jetzt eine Urkunde? Kriegt man da so einen Ausweis oder so, dass man sich ausweisen kann? Ich bin es wirklich. Also ich habe es bestanden. Ich bin Trainer. Kriegt man da so einen Plastikzettel jetzt in die Hand? Nee, so eine Auszeichnung?
Das glaube ich. Du heißt so, Flo.
Ja, genau. Also man kriegt so einen DIN A4-Zettel.
Polo-Shirt.
Ja, man kriegt so einen DIN A4-Zettel. Warte mal, ich schau mal, ob ich den da gerade... hier habe ich natürlich da.
Kann ich natürlich das hängt der an der Wand beim Flo.
Der Fritz hat das an seinem eigenen Schrein stehen. Da ist dass er.
So sieht das aus, das Ding.
Guck mal.
Und da steht, die Professional Golfer Association of Germany e.V. bestätigt hiermit, dass Bernd Ritthammer die Ausbildung zum Fully Qualified PGA Professional in Klammern PGA Golflehrer erfolgreich absolviert hat und mit der Prüfung am, wann war das bei dir? 14. Oktober 2024 abgeschlossen hat. Mit freundlichen Grüßen,
toll.
Gruß und Kuss, erster Vorsitzender PGA of Germany, Karim Baraka und Sebastian Holzapfel, Vorsitzender des Prüfungsausschusses.
Boah, kannst du mir als Mitglied des PGA-Vorstandes da auch bitte drauf unterschreiben, lieber Flo.
Mach ich sehr gerne.
Toll.
Mach ich sehr gerne. Wenn wir uns sehen, dann nehme ich einen Sharpie und tue da nochmal 2, 3 X drauf.
Und sag mal, das weißt du doch auch, kriege ich für die B-Trainer-Lizenz on top auch noch eine Urkunde?
Ja, da kriegst du eine Lizenz vom DGV.
Oh yes.
Weil vor allem B-Trainer Leistungssport,
hier.
Bernd. B-Trainer Leistungssport.
Es ist ja auch noch B-Trainer Leistungssport, da wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es auch noch was anderes gibt. Gott, bin ich schlecht informiert.
Also überlegt euch, ob ihr die $750 für ein Tagesticket beim Ryder Cup ausgibt oder für eine Dreiviertelstunde bei Bernd Ritthammer,
das
dem neuen
auch.
PGA of Germany.
Überlegt euch, von was euer Golf mehr profitiert.
Genau. Ja. Für euch selber ist wahrscheinlich die Nummer bei Bernd besser. Für die Leber ist dann New York wiederum eher von Vorteil. Wobei, vielleicht auch das, du könntest ja auch Biertraining an. Es gibt ja auch Bier-Yoga mittlerweile.
Ah, Bier-Golf.
Weißt du, so wie meine, also ich als Zielgruppe wäre zum Beispiel da wahrscheinlich total begeistert, dass du sagst, 3/4 Stunde Training inklusive einer Flasche Wein oder so. Also dass man immer was dazu anbietet.
Ja, Erfahrungswerte. Ich habe mal in meinem ersten Jahr in Lobenfeld angeboten, Golf meets Kulinarik, habe ich das genannt.
Oh.
Das war eine Stunde 30. Das lief richtig
Pommes.
Gut. Und das war so ein Konzept wie, ich habe mir ein Thema rausgesucht, sagen wir mal Bunker. Ja, Bunker. Und habe gleichzeitig unseren Gastronomen gebeten, den wir übrigens auch in einer Tea-Time-Podcast-Folge hatten, den Daniel Günther, habe ihn gebeten, okay, ich gehe in den Bunker, es ist Sand. Ja? Denk dir was, so ein bisschen netten Fingerfood aus, was dazu passt. Ja? Und dann hat er da so Hawaii-mäßig da so Essen aufgebaut. Das war halt dann neben den Bunkern auf so einem kleinen Tisch. Ja? Und dann gab es auch noch entsprechenden Wein dazu. Das heißt, wir hatten im Wechsel Bunkertraining und Essen und Besäufnis.
Boah. Aber es ist auf jeden Fall jetzt eine spannende Zeit. Und daran anschließend passt jetzt vielleicht die Hörermail von Julian. Über Instagram hat er uns geschrieben. Einfache Frage, wie geht's weiter nach der Platzreife? Also ich gehe jetzt mal davon aus, er hat die Platzreife gerade bestanden. Mhm. Also wahrscheinlich, das Tolle ist ja jetzt aus meiner Sicht, du kannst jetzt spielen, lieber Julian. Du darfst jetzt, wann immer du möchtest, wenn du in irgendeinem Club Mitglied bist.
Nein, das ist die Platzerlaubnis.
Nicht?
Das ist die Platzerlaubnis für den eigenen Platz.
Hä?
Ja.
Wie?
Die PE ist.
An welcher Stelle bin ich denn da eingeschlafen?
Die PE ist die Platzerlaubnis für den eigenen Platz. Ob jetzt ein anderer Golfclub das akzeptiert, ist im Ermessensspielraum dieses Golfclubs. Aber der will natürlich auch Kohle verdienen und deswegen lässt er die PEler drauf. Ja,
okay.
Weil er dann Greenfee kriegt. Aber die Platzerlaubnis ist grundsätzlich erstmal nur die Erlaubnis zum Spielen des vollen Platzes, des Championship, des langen Platzes auf der eigenen Anlage.
Aha, okay. Und ab welchem Moment darf ich dann woanders, wenn ich das Handicap 54 verlassen habe, oder wie?
So ziemlich, ja. Also Handicap, sobald du ein Handicap hast, hast du hier quasi eine offizielle Vorgabe, die dir auch die Möglichkeit einräumt, bei Turnieren teilzunehmen. So, und du kannst ja nur überall bei Turnieren spielen, wenn du auch eine entsprechende Vorgabe hast. Also eigentlich kannst du sagen, dass du die allgemeine Spielerlaubnis, nennen wir es mal so, die mehr oder weniger inoffizielle allgemeine Spielerlaubnis hast du mit dem Erreichen des Handicaps.
Da sind wir mal wieder bei der absoluten Einfachheit, die Golf den Einsteigern bietet.
Ja,
aber ich hatte immer gedacht und da auch jetzt wieder schlecht informiert.
Ich habe erst gedacht, Julian, warum schreibst du diese Frage? Du weißt doch, was jetzt passiert. Jetzt geht das Leben los. Aber er hat recht. Du hast keine Ahnung, weil du wieder nicht alles darfst, weil du wieder vor der nächsten Hürde stehst. Es ist doch scheiße.
Aber ist es so, dass
manche Golfclubs erwarten von ihren Gästen ein entsprechend niedrigeres Handicap, damit der Spielfluss nicht beeinträchtigt wird?
Ja, das ist ja okay. Kann ich alles verstehen. Das kommt dann später. Du musst ja auch nicht gleich nach... Keine Ahnung.
Mit Handicap 54 auf St. Leon von Schwarz spielen.
Aber wie kriegt
könnte
man,
schwierig
wie
werden. Macht dann auch keinen Spaß.
Wenn man PE hat, Handicap 54, muss man ein Turnier spielen. Also das heißt, du musst einmal antreten, damit hinter deinem PE ausgewechselt wird gegen 54.
Korrekt, ja. Oh, ja. Du kannst ja dann auf der eigenen Anlage an so einem neuen Lochturnier teilnehmen. Du kannst eine RPR-Runde spielen. Also da gibt es ja dann schon auch Möglichkeiten. Ja, aber du weißt ja, Bernd, als wir groß wurden, dann hatten wir PE und weißt du, was nach PE kam,
36.
vor dem Handicap 36? Nee, was kam dazwischen?
Ach, da kam doch auch nochmal so eine, kannst du quasi Golf spielen und dich vernünftig auf dem Golfplatz bewegen, Test.
Es gab die PE und dann gab es die TR, Turnierreife.
Ach, richtig, oh Gott.
Stimmt. Das heißt, die PE hat dich nur dazu befähigt, außerhalb eines Turniers auf dem großen Platz zu spielen. Du musstest dann die TR ablegen, um selbstständig an einem Turnier teilnehmen zu dürfen.
Ja.
Ich werde immer mehr Fan von diesem Sport, je mehr man sich in diese Scheiße.
Ist das nicht sexy? Das ist so sexy.
Das ist so geil. Oh.
Weißt du, wir sollten okay, aus PE und TR so wie bei den Kampfsportarten so Gürtelfarben machen.
Ja, geil.
Ey, ich
ja,
hab genau. Gelb.
Das hat Felix Eibel hier, unser lieber Kollege in Augsburg, der hat so ein Level-System, also ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber hatte er mal und da hast du quasi immer, wenn du halt einen Kurs belegt hast, am gewissen Level hast du quasi ein verschiedenfarbiges Handtuch gekriegt. Und das war so ein bisschen dieses Thema mit verschiedenen Gürteln beim Kampfsport.
Geil. Aber zurück zur Ursprungsfrage, was machen wir denn, wenn wir PE haben? Wie geht's denn dann weiter?
Üben, golfen,
ja,
Freunde suchen,
spielen
im Golfclub.
Also aus meiner Sicht, such dir eine Trainingsgruppe. Also alleine macht es in der Regel weniger Spaß. Such dir eine Trainingsgruppe. Meistens kommst du ja aus diesem PE-Kurs raus und da hast du ja auch schon deine Homies irgendwie gehabt. Versuch mal mit denen gemeinsam eine Trainingsgruppe zu bilden bei dem Trainer, der dich auch durch die PE geführt hat, damit ihr dann da weitergeführt werden könnt. Weil ihr habt ja dann bestimmt auch Fragen so, hey, wo darf ich jetzt teilnehmen? Was kann ich jetzt machen? Da ist der Kollege dann der beste Ansprechpartner. Guck mal, was dir Spaß macht. Also such dir ein bisschen mehr oder... Geh mal ein bisschen in den Club rein und schau mal, was der so anzubieten hat. Mannschaften, Trainingsgruppen, was für Turnierangebote, Veranstaltungsangebote, was macht dir Spaß, damit du da auch ein bisschen mehr in diese Richtung hinarbeiten kannst. Trainerstunden, damit du auf jeden Fall besser wirst, damit du das Spiel mehr genießen kannst. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das wären so Dinge, die ich empfehlen würde. Von Seiten des Clubs würde ich empfehlen, der Club sollte, nachdem er natürlich sehr gute Schnupper- und PE-Kurse angeboten hat, Anschlussprogramme anbieten. Eben diese Trainingsgruppen. Ja? Eben so kleine Fox und Rabbit, weißt du, diese Tiger- und Rabbit-Turniere im Anschluss. Damit die Anfänger eingebunden werden in so einen laufenden Alltag im Golfclub. Sei es im Turnier.
Das habe ich mal mitgemacht in meinem alten Club, das ist schon Jahre her. Tiger- and Rabbit-Turnier. Ja. So, ich war natürlich der Tiger, weil ich das ja schon seit Jahrzehnten mache. Ne? Und dann hat der Rabbit mich da abgezogen, dass es nur so kracht, hat 2-3 Regelfragen gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Und damit war das Turnier. Und das war so ein Scheißtag. Aber geil.
Und dann hast du ihn am Ende gerissen.
Kitten, oder was?
Ich weiß es nicht mehr so genau. Also am Ende war ich, glaube ich, in dem Turnier Letzter und die Rabbits haben richtig zugeschlagen. Aber das war halt, irgendwann war das so komisch, weil er war wirklich wissbegierig. Ich dachte, okay, ich muss mich um den kümmern. Das ist ja wie so eine Patenschaft für einen
richtig,
Tag so
genau.
Ungefähr. Es fühlt sich ja auch so an. Ja, aber er wusste mehr als ich. Er spielte besser als ich. So, ich glaube, er hat sogar einfach irgendwann eine Regelfrage gestellt, wo er wusste, die weiß ich nicht, damit er danach sagen konnte, wie die Regel ausgelegt wird.
Ja, aber
also
ganz
es war
ehrlich,
alles so ein bisschen Banane.
Aber ganz ehrlich, das ist doch klassisch. Ich meine, der Bernd, der hat jetzt auch auf die Prüfung hingelernt. Ja, das heißt, der kennt die Hardcard in- und auswendig, er kennt die Wettspielordnung in- und auswendig, er weiß ganz genau, wer alles zu einer deutschen Einzelmeisterschaft zugelassen ist. Meinst du, ich weiß das noch?
Ja, das ist schon mein Wissen, dass man sich mal schnell antrainiert. Und bevor, wollte ich gerade sagen, Flo, bevor ich wieder vergesse mein ganzes Wissen von der Prüfung, da habe ich nämlich genau zu dem Thema ein paar Zahlen für euch. Und zwar, also alles von der DGV Marktforschung. Ich zitiere nur, was da steht von der DGV Marktforschung.
Also Zitat und Anfang.
Zitat Anfang. Wie war das? Also 54% aller Deutschen würden gerne mal schnuppern, Golf schnuppern. Das ist ja schon mal krass. Und dann kommt aber das Ding, das wären nur noch 2/3 davon, wenn das statt 0 Euro, also wenn es kostenlos wäre, würden 54% schnuppern. Wenn es 19 Euro kosten würde, nur noch 2/3 davon.
Okay.
Und die Conversion Rate, also quasi die Leute, die vom Schnuppern einen Platzreifekurs machen, liegt bei 20% circa.
Ja.
Und dann, und das wollte ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, alle, die einen Platzreifekurs machen, werden zu 50% Mitglied in einem Golfclub danach.
Okay, das heißt, wenn du mit, lass uns das mal durchrechnen. Sagen wir mal, du hast 100 Leute. Ja, 100
ja.
Leute.
Ja. 20% davon gehen zum Platzreifekurs.
Jetzt biete ich einen Platzreifekurs an für 19 Euro. Von diesen 100 Leuten gehen dann wie viele hin? 54?
Nein, also nicht verwechseln. Also, wenn du 100 Leute hast in Deutschland, wenn du einen kostenlosen Schnupperkurs anbietest, dann würden 54 gerne mitmachen.
Okay, dann 54 nehmen jetzt teil an dem Schnupperkurs.
Genau. Wenn du dann von diesen 54 würden 20% einen Platzreifekurs weitermachen. Wir reden jetzt gerade vom Szenario, wo es alles umsonst ist.
Also haben
ist
der wir, Schnupperkurs haben wir umsonst? 12. 11.
12 und von diesen 12 würden 50% werden Mitglied. 6. Also wir haben 5 bis 6 Leute, die bei einem, wenn 100 Leute kostenlos schnuppern dürfen, kommen circa 5 Mitglieder raus.
Also 5%.
Was eigentlich ganz eigentlich okay ist. Also ja. Wenn man genug Leute zum Schnuppern bringt. Deswegen Schnupperkurse sind natürlich schon echt ein ziemlich wichtiges Tool für jeden Golfclub.
Ich finde den Begriff irgendwie komisch. Schnupperkurs.
Ja, du schnupperst mal rein.
Ja, schon klar.
Du schnupperst mal an dem Gras, du schnupperst mal an einem Range-Automaten.
Da sind wir auch wieder beim Thema.
An den, sag ich mal, Gummireifen, die durchbrennen, wenn die ganzen Lamborghinis vom Parkplatz rauschen.
Das ist wieder das Ding, da haben wir wieder das Thema.
Wieder
sexy.
Super toll das Klischee bedient.
Golf ist so sexy einfach. So. Golf ist so sexy, Schnupperkurs.
Überragend. Hey, aber auf jeden Fall, also ich finde jetzt 5 gar nicht so schlecht von 100.
Ja, eben, ich sag
aber
ja,
du das musst ist es halt dann um Kosten, du musst es dann kostenlos anbieten.
Also der Schnupperkurs
muss
kostenlos
sein. Macht der Pro im Club damit. Ja.
Genau, der Schnupperkurs muss kostenlos sein. Aber wiederum der Pro wäre natürlich schon, also es wäre smart, wenn er es macht und es wäre auch smart, wenn ein Pro einen kostenlosen Schnupperkurs auch für sich von sich aus anbietet, weil er natürlich dann wiederum den Platzreifekurs natürlich schon für Geld verkauft.
Mhm.
Da ist dann die Frage, okay, wie teuer macht man das, ne? Aber wenn du die Leute erstmal, ich sag mal, die erste Einheit kostenlos gibst, dann hast du am Ende natürlich eigentlich als Pro schon was davon, weil diese ganzen Leute lernen dich kennen in diesem Schnupperkurs, im Platzreifekurs, werden dann Mitglied und dann ist natürlich von vornherein eine Verbindung da. Also, dass dir da ein paar Schüler bei jedem größeren Schnupperkurs übrig bleiben, ist ja relativ wahrscheinlich. Also ist es grundsätzlich ein smartes Investment, einen Schnupperkurs erstmal aus Pro-Sicht umsonst anzubieten und für einen Golfclub ja sowieso. Die machen das ja mit Handkuss.
Klar, also Der Pro ist ja so die eine Bezugsperson für jeden Schnupperer. Hat die eigentlich mit, ja, bis auf den ganzen anderen Homies da drin und vielleicht dem Sekretariat oder der Geschäftsstelle eigentlich mit niemandem so intensiv zu tun wie eben ein Pro. Also werden dann auch viele dort hängen bleiben im Anschluss für Einzeltrainerstunden, Gruppentrainerstunden oder wie auch immer.
Tea Time.
Sehr gut. Knie beugen. Und denken Sie daran, es kommt alles aus der Hüfte.
Der Golf-Podcast.
Weihnachten kommt. Wir haben es anfangs der Folge schon mal ganz kurz gehabt. Finde ich eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, ich würde es nicht machen, aber die Idee finde ich gut. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das ist jetzt keine Werbung oder so, aber ich habe die Bilder im Internet gesehen. Wir werden das Bild auch mal auf Instagram posten, wie das aussieht. Und euch Links natürlich wieder bei uns in den Shownotes zur Verfügung stellen. Es ist dieses Jahr 60 Jahre her, dass Goldfinger, also der James-Bond-Film, in die Kinos kam, schwarz-weiß. Der Bösewicht war sogar, glaube ich, ein deutscher Schauspieler. Ich bin jetzt nicht so genau da drin, aber da gibt es viele Bilder auch, weil in diesem Film wird kurzerhand auch mal kurz Golf gespielt. Also die treffen sich auf dem Golfplatz und duellieren sich da schon, Bösewicht und James Bond und so weiter und so fort. Und wir kennen ja alle den Griffhersteller Golf Pride. Die haben jetzt so James-Bond-Griffe rausgebracht anlässlich des 60. Geburtstages. Oh. Das heißt, man hat dann so eine Art Frack oder also mit Fliege und man hat dann so den Frack-Ausschnitt im Griff. Weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt braucht, aber wer noch ein bisschen mehr auffallen will auf dem Golfplatz und ein bisschen mehr von seinem Spiel vielleicht ablenken möchte, der könnte sich natürlich solche Griffe, die limitiert sind, Griffe im Geheimagenten-Look.
Oh.
Vielleicht jetzt zu Weihnachten wünschen. Ich finde es eigentlich lustig, mal sich immer Gedanken zu machen, wo an welcher Stelle könnte man im Golfsport noch mal ein bisschen was machen. Also Griffe sind ja grundsätzlich eigentlich extrem lame, weil was willst du da auch machen?
Ja, korrekt.
Aber jetzt da vielleicht mit ein bisschen mehr Muster, mit ein bisschen, also ich hatte mal, auch Golf Pride, ich hatte meine Eisen, neongelbe Griffe, meine Hölzer und mein Driver hatte neonpinke Griffe und die Wedges hatten neongrüne Griffe. Fand ich schön mal eine Zeit lang, war nett.
Puh, so. Okay, gut, alles klar.
Ja, jetzt kommt das wieder. Kein Elektro-Trolley und kein Dreirad, sondern wir sind die coolen Pros, wir machen sowas nicht. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, falls jemand noch ein schönes Weihnachtsgeschenk sucht oder selber noch nicht weiß, was er sich oder sie sich wünschen möchte. Wir haben noch eine Mail bekommen von floh-1986. Er oder sie bereitet sich auf das allererste Turnier des Lebens vor. Ja, das ist auch so eine Aufregung.
Noch ist Zeit umzukehren.
Noch ist Dreh Zeit. Um, lass
tu es nicht.
Tu es nicht. Naja, also ich erinnere mich noch an mein erstes Turnier, direkt nach der bestandenen Platzreifeprüfung Ende der 90er in Bad Griesbach. Und da ist mir gleich der erste Scheiß passiert. Ich habe mich immer gefreut, dass mein Flightpartner oder einer von den Flightpartnern hat mir immer einen Putt geschenkt. So.
Das ist gut.
Und am Ende, als wir die Scorekarten verglichen haben auf der Clubterrasse, das war in der Sargmühle, das weiß ich noch wie heute, weil meine Eltern kamen dann da auch dazu und waren dann irgendwie so ganz happy, dass ich da jetzt mein erstes Turnier und geil und dann saßen die mit am Tisch und so weiter. Ist schon über, Gott, oh Gott, das ist 26, 27 Jahre her. Egal, auf jeden Fall fängt er an, meinen Score vorzulesen, wie man das eben so kennt. Und ich muss ja zum ersten Mal in meinem Leben, bin ich in der Situation, jetzt muss ich gucken, dass auch bei mir das Gleiche steht. Und bei mir stand immer grundsätzlich teilweise was anderes. Also immer einer weniger.
Ich weiß, wo das hingeht. So.
Und ich habe damals tatsächlich gedacht, wenn mir ein Schlag geschenkt wird, dann wird der mir ja natürlich geschenkt.
Klar.
Dann zählt der auch nicht. Ist ja klar. Also ein Geschenk.
Ich sehe schon,
ist
worauf
ja,
das hinausgeht. Oh Gott. Ja.
Hast du es jetzt auch verstanden? Ganz
auch verstanden, also, der Flo schon.
Ja, also. Das war mein erstes Turnier und gleich habe ich da so einen Bock geschossen. Ich habe dann viel gelernt natürlich wieder, gehört ja dazu. Aber vielleicht, es gibt bestimmt da draußen den einen, die andere, die das vielleicht noch nicht weiß als Anfänger. Geschenkte Putts
nicht
zählen als Schlag.
Und viel wichtiger ist, geschenkte Putts im Turnier gehen sowieso nicht. Man kann im Turnier
damals
nicht
Ende
schenken.
Ende der 90er schien das irgendwie noch zu funktionieren, aber, frag mich doch nicht.
Aber nicht, dass wir jetzt hier ein falsches Bild malen. Man darf im Turnier kein Putt schenken.
Ja, damals war es aber so, frag mich doch nicht, aber das ist die Erinnerung, die ich noch habe an so ein erstes offizielles Ding.
Lasst mich mal jetzt kurz als Teilzeitjurist hier einhaken. Es gibt eine Turnierform, wo Schenken in Ordnung ist.
Ja, Lochspiel. Aber da, okay. Aber eher, also zurück vielleicht ernsthaft. Erstes Turnier vorbereiten, also genügend Regenkleidung dabei haben, Schirm dabei haben, genügend Bälle, genügend Tees,
genau,
eine Münze bitte zum Markieren. Wie markiert man den Ball richtig? Naja, hinter dem Ball, wenn man in Richtung Loch schaut bitte. Und man legt auch den Ball dann da wieder hin, nämlich vor die Münze.
Und dann wie John Daly markieren mit einer Cola-Dose.
Das ist egal, mit was man markiert, ja, da ist man frei. Münze kommt häufig besser an als Cola-Dose. Und bitte beim Grün, wenn ihr schon soweit seid, versuchen nicht durch die Puttlinie des Mitspielers zu laufen, weil da kann man sich auch eine ganz böse verbale Schelle einfangen. Also da, wo der Ball, wenn ihr, okay, Puttlinie, da, wo der Ball des Mitspielers wahrscheinlich drüber rollt, wenn er ins Loch gehen soll, da bitte vielleicht einen großen Schritt drüber machen und nicht direkt reintreten, weil Fußspur, Vertiefung, Pech und so weiter.
Ah, jetzt habe ich es endlich.
Da gab es schon schöne Bilder, wenn jemand so einen großen Schritt machen will. In der Regel zu 99,9% landet dieser Riesenschritt, der natürlich noch mehr mitten auf der Partie.
Mitten drauf, ja.
Jetzt habe ich endlich verstanden, auf was mich das Kinderspiel Der Boden ist Lava vorbereitet hat.
So ist es. Golf.
Genau, das ist Golf. Das ist in Wirklichkeit Golf. Sehr gut. Aber wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, die größte Strafe ist echt, wenn du so bei deinem ersten Turnier gleich so einen Arschflight hast.
So ein Hansi Hilft.
Super, ja, so Regelaffen. Also nicht, ich will jetzt nicht damit sagen, dass man die Regeln nicht beachten sollte, aber so welche, die es so ein bisschen übergenau nehmen, auch mit, also die dann einfach nicht so dieses Gefühl dafür haben, dass derjenige, diejenige gerade ihr erstes Turnier spielt, wo man vielleicht nicht alles so überspannen muss irgendwie. Ich glaube, das ist die größte Strafe. Da kannst du recht schnell relativ viel Pech haben.
Ja, vor allem, weil man ja, ich sag mal, im modernen Thema Ready Golf, im modernen Golf werden ja auch gewisse Etiketten, die halt manche dieser Regelpäpste vielleicht noch nicht so verinnerlicht haben, ja über Bord geschmissen. Also grundsätzlich ist es ja so, der am weitesten wegliegt, spielt zuerst, beziehungsweise der den besten Score vom letzten Loch hat, darf als erstes auftehen. Und das ist ja inzwischen nicht mehr wirklich gang und gäbe, vor allem wenn es schnell gehen soll. Und da ist natürlich durchaus, da kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt ein Anfänger oder der die ersten Turniere spielt, sich jetzt gar nicht mehr weiß, was er tun soll. Warte ich jetzt aus Höflichkeit, weil er hat die Ehre. Wenn das aber heißt, dass der erst nochmal 3 Minuten vom letzten Grün auf Abschlag laufen muss und deswegen wir hinten dran sind, dann macht das nicht Sinn, als Erster zu spielen. Also das ist so, ich sag mal, das Gefühl für die Situation und für die Flightpartner ist schon was man sich wahrscheinlich über ein paar Turniere erst aneignen muss.
Also, lieber Flo H., viel Glück, viel Spaß vor allen Dingen, genießen, nicht zu viel Druck machen. Und Nervosität gehört bestimmt auch dazu. Man muss damit irgendwann ist es irgendwie dann auch okay. Oder man macht so wie viele anderen, dass man dann vorher Alkohol zu sich nimmt, damit das alles ein bisschen erträglicher wird. Keine Ahnung. Oder man freut sich aufs Halfway House, solche Sachen, dass man sich so psychologische Tricks einfach schon von vornherein in den Kopf hämmert. Schöne Sachen, so die Überlegung, was gibt es zur Halbzeit zu essen, zu trinken,
Und die Möglichkeit,
mal, am nächsten
sich
Loch kommt ein schöner See. Bitte?
Die Möglichkeit, sich sein Handicap zu erspielen.
Ja, aber das macht ja wieder Druck. Das ist ja wieder das, was vielleicht einen ein bisschen aus der Bahn wirft. Ich dachte jetzt eher so an so schöne Bilder, so, keine Ahnung.
Tut mir leid, ja.
An der nächsten Bahn ist rechts so schöne Aussicht. An der übernächsten Bahn links, da waren letztes Mal hier die Biber.
Man könnte auch, an den Flachwitz denken, ne?
Hau ihn raus.
Okay, der war schon mal dran, aber er ist so geil, ich hau ihn einfach nochmal raus. Und es ist schon lang her. Moment.
Oh, ist das meiner?
Ich wette, ihr habt ihn nicht mehr. Nein, auf keinen Fall.
Ist das mit Stiftung Warentest?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall der Kartoffelreiswitz.
Doch, bitte. Den
nein,
haben wir jetzt auch lange
nein,
Zeit nicht mehr
nein,
gehört.
Nein. Oh. Den vielleicht bei der Weihnachtsfolge darfst du zu Erden.
Nee, der hat 10 Jahre Verbot jetzt.
Wisst ihr denn noch, wie kommen die Löcher in den Käse? Die werden mit einem Cheese-Gewehr reingeschossen.
Ich bin immer Gott. Noch geil. Mit einem Cheese-Gewehr.
Ich hatte den, glaube ich, schon mal, aber es ist schon lange her. Schon
den hast
lange
du anders erzählt letztes Mal.
Die werden mit einem Cheese-Gewehr reingeschossen. Vielen Dank,
Erik. Das hat dich wahrscheinlich in deinen Prüfungen gerettet, oder? Wenn du mal so richtig nervös warst, hast du an den gedacht.
Ja. Nee, da habe ich an die Hildegard
laut
gedacht.
In der Prüfungssituation losgeprustet. Auch schön.
Geil. Wenn man in die ganzen verzweifelten Gesichter um sich rumschaut.
Nächste Woche sind wir wieder da, dann sprechen wir über ein ähnliches Thema, wie wir auch hier in dieser Folge heute hatten, mit dem Thema Platzreife und so, wo wir festgestellt haben, dieser Golfsport ist teilweise echt ein bisschen doof, beziehungsweise echt ein bisschen zu kompliziert, echt ein bisschen schwierig. Nächste Woche sprechen wir über das Thema Flightgrößen. Ist das noch up to date? Ist das noch cool? Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass es eigentlich völlig verboten ist, in einem Einzelflight unterwegs zu sein, also alleine.
Ja, natürlich. Das darf man nicht.
Ja, aber,
wir alle wissen natürlich auch noch, dass es auf der Scorekarte immer zu lesen gab, unter der Woche Zweier vor Dreier vor Vierer, am Wochenende Vierer vor Dreier vor Zweier. Wo wird das noch eingehalten?
Ja.
Die Frechheit.
Und was soll das überhaupt? Und warum kann man zum Beispiel in anderen Ländern locker auch mal zu 6 oder zu 8 auf den Platz gehen, ohne dass irgendeiner meckert? Das, meine Damen und Herren, liebe Gemeinde, nächste Woche und natürlich, wie ihr es gewohnt seid, noch viel, viel mehr. Wie viele Schläger müssen eigentlich ins Back? Ist das nicht eigentlich scheißegal, wie viele Schläger man im Back hat? Wir werden diesen Golfsport mal so richtig aufräumen. Wir werden die Belanglosigkeiten hier offenlegen. Wir werden nochmal richtig zeigen, wie scheiße unser Lieblingssport eigentlich im Kern ist.
Wir decken auf.
Genau. Tee Time investigativ. Nächste Woche in Gemeinschaftsproduktion. Spiegel, Stern,
Wallraff,
RTL.
Team und Galileo
ARD,
Mystery.
Wallraff. Ja, an der Stelle müssen wir leider aufhören. Ich krieg Beton. Bis nächste Woche und auf Wiedersehen.
Ciao.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.